Gegner findet zur altbekannten Stärke zurück, mit 9 Punkten durch die englische Woche zu pflügen. Und das muss heute natürlich Thema sein in der 43. Ausgabe vom Aus dem Maxi-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir sind mal wieder alle 4 hier zusammen. Und das heißt zum einen der Moritz in Köln.
Abend.
Und an anderen Aufnahmeorten als sonst der Jan aus München, heute in Meerbusch.
Hallo zusammen.
Und der Tim aus Berlin, heute in Düsseldorf.
Schönen guten Abend.
Ich bin der Lukas, ich sitze auch wieder in Köln. Immerhin, das ist altbekannt. Und ja, altbekannt ist auch, dass, wie schon angesprochen, die Fortuna mal wieder 9 Punkte in einer englischen Woche holt, wie vor 2 Jahren ja auch schon. Was ja damals so ein bisschen der Kickstarter war für noch eine richtig erfolgreiche Rückrunde. Und ja, es gibt also einen 3:0-Sieg zu besprechen bei St. Pauli. War ja auch eigentlich relativ viel Altbekanntes dabei, als man sich die Aufstellung angeschaut hat. Es gab ja nur 2 kleine Wechsel. Einmal kam Sobotka rein für Prip und Karaman kam wieder für David Kownacki rein. Hat euch das überrascht, als Rösler jetzt nur so wenig gewechselt hat, Tim?
Nee, eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, erwarte ich die großen Wechsel am Mittwoch. Ja. Also ich meine, er wollte jetzt natürlich unbedingt mit den Spielern, denen er momentan am meisten zutraut, diese Woche so abschließen, dass man wirklich mit genau da steht, wo man am Ende des Jahres ja stehen wollte, ne? Um jetzt halt richtig angreifen zu können vorne.
Also was mich schon überrascht hat, war diese Mittelfeld-6, Sobotka und Morales, weil ich mir schon überlegt habe, nach hinten kann ich mir das ganz gut vorstellen, das wird stabil sein, wie das ja auch gegen Osnabrück, aber mit Prip schon gut geklappt hat. Aber wie das nach vorne aussehen soll, das war mir nicht so klar. Man kann auch sagen, dass Kastenmeier ins Tor zurückgekehrt ist. Auch das war keine große Überraschung. Also eine gewisse Skepsis oder halt eine Neugier. Skeptische Neugier. des spielstarken Sobotka Morales Mittelfelds.
Ja, und auch generell sah dann ja eigentlich das Spiel ziemlich ähnlich zu dem aus, wie es halt gegen Osnabrück gelaufen ist. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, falls jetzt hier der eine oder andere noch erwartet hat, dass wir auch das Osnabrück-Spiel noch besprechen. Wir haben entgegen unserer vorherigen Ankündigung auch nach dem Osnabrück-Spiel schon eine Extra-Folge dazu aufgenommen. Wir hatten das ja erst anders angekündigt, also dann kann man da gerne nochmal reinhören, wenn man möchte. Aber ja, also mein Eindruck war irgendwie, dass es ziemlich ähnlich war. Also die Fortuna, es ging wieder überhaupt nicht gut los. Es gab ja dann irgendwie auch schon in der ersten Minute direkt zu Beginn irgendwie eine Riesenchance, wo dann Kyrie, glaube ich, den Pfosten trifft. Und dann hat man ja auch danach irgendwie nie wirklich den Gegner irgendwie beherrscht oder so, aber man hatte immer das Gefühl, Fortuna ist irgendwie total entspannt und hat die Kontrolle.
Ja, den Eindruck hat man mittlerweile zusehends, dass das so eine gefestigte Mannschaft ist, dass die sagen auch, selbst wenn wir jetzt hier ein Gegentor kriegen, wir wissen mittlerweile um unsere Stärken und das ist sehr schön, das zu sehen.
Und genauso dann wieder halt auch nach ungefähr 10 Minuten fällt dann halt das 1:0. Was natürlich dann auch wieder dafür sorgt, dass man einfach diese Ruhe, die man da ausstrahlt, dass sie sich halt irgendwie noch ein bisschen verfestigt. Wenn man auf das Tor schaut, also ich finde die Vorbereitung von Petersen ist wirklich klasse. Die Flanke ist richtig, richtig stark, die kommt halt genau an den richtigen Punkt. Und auch wenn der Gegner von Zimmermann, der dann den Ball da Volley im langen Eck versenkt, wenn der echt ein bisschen schläft, das liegt halt auch ein bisschen daran, dass Zimmermann sich halt auch perfekt bewegt. Ne? Also der steht wirklich super, super weit noch weg und startet dann genau im richtigen Augenblick, startet halt dann rein und trifft den Ball dann halt irgendwie auch perfekt.
Zeigt es auch an, so dass Peters an den
hebt den Kopf, sieht den Zimmermann, der das anzeigt und spielt dann diese perfekte Flanke.
Ja, das hat sich ja auch schon ein bisschen angedeutet, dass man über die linke Seite auch gehen will. Das gab es ja schon in der dritten Minute, in der vierten Minute, dass man so ein bisschen verlagert.
Ja.
Das war jetzt vor dem 1-0 jetzt nicht unbedingt so stark der Fall, aber dass man über die linke Seite wieder, wie schon gegen Osnabrück, arbeiten möchte, das hat man wieder gesehen. Das hat man auch gerade gesehen, dass Schinter Appelkamp wieder so eine etwas hereingerückte Außenposition eingenommen hat. Also während Peterson, wie schon gegen Osnabrück, relativ eng an der Außenlinie klebte, ist Appelkamp durchaus auch mal reingezogen, hat dann vielleicht auch den Weg für Zimmermann freigemacht, aber das ist schon jetzt ein System. Das ist nicht zufällig so, dass das passiert. Und das ist ja auch ganz logisch eigentlich, weil man Appelkamp eben auch ein paar Stärken zugestehen kann, was in der zentraleren Mittelfeldposition
angeht. Ja, und dass Zimmermann so weit aufrückt, das ist ja, haben wir jetzt schon öfters gesehen und St. Pauli hat das anscheinend nicht auf dem Zettel gehabt.
Ja, wobei jetzt klingt es schon so, als hätten wir eine fantastische Anfangsphase von Fortuna gesehen. Das fand ich ja so jetzt auch nicht. Also ich fand, es war, was du vorhin nicht, wer hat es gesagt, dass es so ruhig gewirkt hat von der Fortuna. Also ich fand am Anfang war da doch auch viel Unruhe drin. Also hat Pauli auch Unruhe gestiftet und es ging so ein bisschen so in beide Richtungen. Zwischenzeitlich hat das Pressing von Fortuna auch schnell funktioniert. Es gab diese gute Verlagerung, die du gerade angesprochen hast, Jan. Aber es gab ja auch erstmal eben diese Riesenchance, die da zugelassen wird, wo Zimmermann irgendwie mit so über den Kopf rückwärts klärt und Hoffmann nicht damit rechnet oder so und dann zu spät dran ist. Und dann gab es ja auch noch diese andere Abschlusssituation von außerhalb des 16ers, wo ja auch irgendwie viele Fortunen aufeinander liefen und trotzdem der FC St. Pauli zum Abschluss gekommen ist. Also ich fand es am Anfang eigentlich ein bisschen wild, aber auch wieder mit sehr viel Offensivdrang der Fortuna.
Ja, das Pressing hat richtig gut funktioniert, fand ich halt schon, auch wenn es dann irgendwie im Laufe der ersten Halbzeit irgendwie ein bisschen schwächer wurde. Aber gerade am Anfang, es ist ja auch so, dass direkt nach dem Tor im Anschluss Peterson diese Riesenchance dann vergibt, wo er dann, ne, wo auch der Ball sofort gewonnen wird. Peterson steil geschickt wird, es wird dann zwar wegen Abseits zurückgepfiffen, aber ich glaube, man sieht da in der Wiederholung deutlich, dass das Tor halt gezählt hätte, wahrscheinlich nach dem, also dass ich da wohl eingeschaltet hätte. Da hätte man eigentlich schon so halb den Deckel halt auf das Spiel machen können. Aber trotzdem war es halt ein gutes Zeichen, fand ich. Und auch im Verlauf der hat man ja trotzdem immer wieder halt irgendwie Bälle in St. Paulis Hälfte gewinnen können. Und ja, das hat ja eigentlich auch genau zu dem gepasst, was man auch in den Spielen davor gesehen hat.
Ja, also das stimmt halt und es lag auch an dem guten Mittelfeld. Es lag aber zum Teil auch daran, dass St. Pauli wirklich Pässe gespielt hat, die vogelwild waren. Also die haben gerade aus dem zentralen Mittelfeld und aus der Abwehrreihe heraus einfach ganz offen in den Fuß des Fortuna-Spielers gespielt. Da kann man fast nicht anders als halbwegs gut zu kontern. Aber das gehört natürlich dazu. Die standen gut, Sobotka und Morales haben gut aufgepasst und Hennings und Karaman haben angelaufen. Trotzdem kam St. Pauli über doch auch zu Chancen, muss man sagen. Also ich hatte auch das Gefühl, so ein bisschen die Hoffnung nach diesem Pettersson-Chance, dann gibt es nochmal einen Konter, den Karaman aus der Ferne abschließt. Da habe ich gedacht, hui, vielleicht geht hier noch sehr viel mehr. Das hat sich dann schon so ab der 18, 29 Minute so ein bisschen relativiert. Also da war Fortuna immer noch besser, aber zumindest kam St. Pauli mal zu Momenten so.
Ja,
vor allem auch immer durch starke Standards, fand ich. Also das hat sich dann auch im Laufe der Partie ziemlich gelegt, aber am Anfang hat man gesehen, dass sich Pauli da auch echt ein paar gute Standardvarianten überlegt hatte. Und da gab es immer wieder irgendwie Freistöße aus dem Halbfeld, auch wieder ähnlich wie gegen Osnabrück, Ecken und so weiter. Aber ja, es hat bei Pauli, wie du schon sagst, Jan, einfach super stark am Aufbauspiel irgendwie gekrankt. Und außerhalb dieser Standards hat sich dann ja wirklich nicht so viel entwickelt, was ja irgendwie auch, ja, nicht nur irgendwie an den Verteidigern lag, sondern auch irgendwie am Torwart. Man finde ich auch nochmal ganz, ganz stark gesehen, dass ja, was halt einfach Kastenmeier für eine Klasse hat, ne, am Ball. Also das konnte man ja wirklich gar nicht vergleichen, wie ja, die Art und Weise, wie Pauli den Torwart irgendwie ins Aufbauspiel eingebunden hat, wie das halt bei Fortuna ist.
Ja,
von daher aber, ist es auch wieder richtig gut zu sehen, dass halt irgendwie Kastenmeier hinten drin steht. So, das macht dann wirklich auch nochmal einen großen Unterschied.
Aber die sind ja dann so rund um die 30. Minute schon zu zwei sehr großen Chancen gekommen, die jetzt nicht nur die Standards waren. Also, ja. Also gerade die Seite von Kreinsch und Pettersson da über, ich glaube, der Spieler, der da auf der Seite gespielt hat, war dieser, komischerweise habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben, dass es Dittgen gewesen ist, der da gut durchgekommen ist, obwohl der eigentlich auf der anderen Seite spielt, laut Aufstellung, die mir hier vorliegt. Ich kenne mich jetzt bei St. Pauli
nicht so gut aus. Das war das, glaube ich,
ja. Ja, und da geht es ja dann sogar, da muss ja dann sogar der Pfosten helfen und kurz darauf reagiert ja dann auch Rösler und merkt, dass die Seite überfordert ist und nimmt Pettersson nicht aus Verletzungsgründen raus, sondern einfach, weil dieses Pärchen Kreinsch-Pettersson einfach nicht so gut funktioniert hat. Also es sind ja dann doch nicht nur Standards gewesen.
Ja, da lasse ich mir, ich finde diese Standards nämlich zum Beispiel, der Kommentator hat dann ja auch immer wieder über die sehr schlechten Standards von St. Pauli gesprochen. Da muss ich aber sagen, mittlerweile, das haben wir ja auch letztes Mal schon gesagt, kann man auch ein bisschen selbstbewusster rangehen und sagen, dass Fortuna Düsseldorf tatsächlich sehr gut ist im Verteidigen, dass hohe Bälle nicht so das große Problem ist. Natürlich mit der Gefahr, dass am Mittwoch wahrscheinlich genauso dann ein Ding durch Essen fällt. Aber so, das macht einen nicht eine ganz große Sorge. Klar, es ist ein Freistoß, eine Scheißsituation, immer was, wo man unruhig wird, aber so richtig besorgniserregend ist das nicht. Und dann kommt genau das, was du sagst, Tim, rein. Und es gibt dann halt drei Chancen direkt hintereinander. Und wir haben ja letztes Mal schon über das Mindset gesprochen gegen Osnabrück. Also, dass man sich eigentlich nach dem 1-0 gegen Osnabrück gewünscht hätte, dass man offensiver weiter so macht und sich nicht so zurückzieht. Aber wir haben ja jetzt ganz genau gesehen, dass Uwe Rösler das genau will. Also ihn hat das nervös gemacht, dass auf der Seite da so viel durchgegangen ist. Und Pettersson hat ja eigentlich bis diesem Zeitpunkt offensiv ein gutes Spiel gemacht. Also der hat drei Torschussvorlagen gegeben, hat immer für Unruhe gesorgt. Das sind ja gute Zahlen offensiv. Und Rösler sagte, das ist mir aber aktuell egal. Der kann auch noch 10 Torschussvorlagen geben, potenziell in diesem Spiel. Mir ist aktuell wichtiger, dass diese Seite dicht wird, dass wir da Stabilität bekommen, dass da keine Unruhe reinkommt. Und der Verrückte war dann, dass man den Defensive mit einem Thomas Pledel macht. Da hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, aber...
Was aber ja dann nicht so schlecht funktioniert hat. Also die Seite war dann dichter. Ja, also ich finde auch, klar, das ist anscheinend so gewollt, dass man sich dann, wenn man eben in Führung geht, früh sich auch erstmal ein bisschen zurückzieht. Aber ich fand es halt wieder zu viel. Und ich fand halt auch, das Problem ist nicht unbedingt, dass man sich zurückzieht, aber dann irgendwann ab der 20. Minute hat Fortuna ja auch aus den Ballgewinnen immer wieder nichts mehr gemacht. Also Pauli ist dann, klar, manchmal sind sie durchgebrochen, aber oft waren eben diese Grottenpässe dabei, diese furchtbaren Pässe von St. Pauli, die natürlich direkt wieder bei der Fortuna gelandet sind. Aber ich habe das Gefühl, so irgendwann nach der 20. Minute, es gab nochmal einen Freistoß für Fortuna, aber da wurde dann der Ballbesitz auch wieder leichtfertig hergeschenkt und eben mit diesen Ballgewinnen wieder nichts angefangen. Und dann ist genau wie gegen Osnabrück, also jetzt fand ich es eigentlich gegen Pauli noch stärker, ist die Gefahr, wenn du nur 1-0 führst, einfach viel zu groß, dass du schnell wieder auf ein 1-1 kommst. Und so selbstbewusst die Mannschaft jetzt auch wirkt, glaube ich schon, dass so ein 1-1 auch dann einfach da wieder eine ziemliche Wirkung zeigen kann. Und ich kann das verstehen, dass man hinten dicht machen muss und wenn man die Führung hat und Pauli erstmal kommen lassen, aber wenn man Pauli kommen lässt und dann auf diese Fehler lauert, dann so schlampig im Spiel nach vorne sein, fand ich dann unkonzentriert. So.
Das liegt aber auch daran, dass du halt mit Morales und Sobotka keine Spieler hast, die das können.
Ja, die ihre Aufgabe perfekt machen wahrscheinlich oder ziemlich gut.
Ja. Und halt Appelkamp war nicht so auffällig, wie das vielleicht die letzten Spiele mal so war. Das muss man auch sagen, ist auch okay. Aber er konnte da jetzt auch nicht in die Bresche reinspringen, um das aufzulösen, sondern er hat auch selber jetzt nicht so das auffälliges Spiel gemacht. Aber ja, das ist mir auch aufgefallen. Das ist schon so, dass wenn wir zu dem Thema kommen wir vielleicht noch oder überhaupt, wenn jetzt am 1. Januar der Transfermarkt wieder öffnet, der zentrale Mittelfeldspieler, der ein paar gute Pässe spielen kann, der wäre jetzt nicht total dumm, auch wenn man natürlich immer noch hofft, dass Edgar Pripp hier eine Alternative ist, oder er hat ja auch schon gezeigt, dass er einen Impact haben kann im zentralen Mittelfeld.
Also, du meinst die entscheidenden Pässe kreativ nach vorne.
Genau, ja.
Weil, also Morales hat ja eine überragende Passquote gehabt. Ja. Also, ich meine, 94% seiner Pässe sind angekommen, aber da waren halt die kreativen Ideen nach vorne halt nicht so dabei, wie man das vielleicht von einem der zwei Sechser gerne hätte.
Ja, Morales hat ja auch die defensivere Variante gespielt. Genau. Die defensivere von den beiden war Marcel Sobotka. Der das auch in Abschlusssituationen. Nö, der hat das gemacht, der kam ja auch in Abschlusssituationen.
Ja, aber ja, das ist dann der nächste.
Halt ja, ganz genau. Also Marcel Sobotka wird in seinem Leben kein Torjäger mehr. Also.
Ich hab mir irgendwann aufgeschrieben, die Distanzschuss-Phalanx ja. von Fortuna Düsseldorf bestehend aus Zimbo, Pledel und Sobotka. Also, das kann halt nicht der Weisheit letzter Schluss sein, die drei dann. Aus 18 Metern abziehen zu lassen.
Ja, aber ich glaube halt trotzdem, dass letztendlich eigentlich der Plan, den Uwe Rösler für die Partie gehabt hat, halt genau aufgegangen ist. Klar wäre es halt irgendwie schön gewesen, wenn man halt irgendwie noch einen kreativeren im Mittelfeld gehabt hätte. Und da wäre es natürlich super, wenn da auch noch einer kommen würde im Winter. Weil im Augenblick gibt es da wirklich einfach nur Edgar Pripp. Und ja. Der hat jetzt halt einfach, glaube ich, gerade aus belastungssteuerungstechnischen Gründen diese Pause bekommen. Aber es hat da eben trotzdem gereicht. Und ich glaube, genau so wollte die Fortuna halt das Spiel gestalten. Und es hat ja dann eben auch funktioniert.
Das haben wir auch gegen Osnabrück schon gesagt. Also das ist halt einfach der pragmatische und gute Ansatz für diese Liga.
Ja, da hast du schon recht.
So gewinnst du halt die Spiele. Ja.
Darf ich noch eine Kritik anwenden? Anbringen? Das war vor allem in der ersten Halbzeit, aber dann auch noch in der zweiten Halbzeit nochmal so, dass Kevin dann so sich ziemlich böse Fehlpässe oder so Verdribbler geleistet hat. Ja. Und ich meine, das ist stark. Der nimmt den Ball an, dribbelt an, kommt ziemlich weit bis an die Mittellinie, aber reißt dann natürlich ein Loch in der Innenverteidigung und spielt dann dreimal in der ersten Halbzeit ziemlich blöde Fehlpässe im Aufbau. Und das kann halt, wenn St. Pauli nicht so grottenschlecht diese Konter ausfährt und so, kann das halt auch sehr gefährlich werden. Das ist jetzt keine systemische Frage, sondern also eigentlich finde ich es ja immer sehr gut, wenn auch ein Innenverteidiger mit nach vorne geht. Solange er nicht angegriffen wird, schafft das ja auch mehr Räume für die anderen Spieler und so. Aber fand ich wackelig. War, glaube ich, dann in der zweiten Halbzeit auch noch einmal so, dass es dann
wirklich
gefährlich wird.
Also 50. Minute habe ich mir das aufgeschrieben.
Genau.
Das ist ein krasser Abspielfehler, aber St. Pauli ist halt einfach glücklicherweise zu schwach gewesen. Kurz darauf spielt dann so einen ganz riskanten Rückpass auf Kastenmeier, wo man halt sagt, wenn der Kastenmeier dann nicht so super mitspielt, wie er das meistens tut, ist das auch ein Fehler von ihm, der zu einer gefährlichen Chance für St. Pauli führen kann. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Hoffmann und dann so, was die in der Luft da alles wieder weggeräumt haben, das ist einfach, also ich würde gegen Fortuna Düsseldorf keine Flanke mehr in den Strafraum reinschlagen lassen, also das ist schon Wahnsinn. Ja.
Aber wenn eben Hoffmann weiter, das macht er ja auch manchmal, mit nach vorne geht, das ist ja, glaube ich, auch Strategie oder wird situationsbedingt angewendet. Wenn Hoffmann nach vorne geht, weiter nach vorne geht, der hat auch eine deutlich bessere Passquote als dann so, fühle ich mich sicherer, als wenn dann so das tut. Das ist natürlich dann so ganz stark im Rausköpfen ist, keine Frage.
Ja, also wenn wir jetzt, glaube ich, gerade diesen Vergleich, wie Lou hat es ja am Anfang gesagt, das Spiel war sehr ähnlich wie das Osnabrück-Spiel, die Leistung von Danso ist vielleicht einer der Unterschiede gewesen. Er hat ja auch in der ersten Halbzeit, wir haben ja diese, Tim hat ja, glaube ich, diese Chance von Ditgen, wo er rechts durchbricht, richtig, auch erwähnt. da ist dann so einfach auch zu langsam und man muss da eher die Sorge haben, dass er da einen Elfmeter produziert
als irgendwas anderes. Das überlegt er sich aber auch in dem Moment dann nochmal so von wegen, ja, nee, komm, lieber einfach nur Gegentor und nicht.
Sonst kommt der Hoffmann wieder und schreit einen wieder an, weil wir das doch besprochen hatten, dass wir das nicht mehr machen mit den Elfmeter.
Den roten Karte. Ja, ja, richtig.
Ja, aber ich glaube, sowas ist halt.
Wenn wir auch gerade, aber auch in dieser Phase, eher negativ aufgefallen ist halt Matthias Zimmermann gewesen. Also auch wenn er ja dann kurz danach mit der schönen Flanke auf Hennings dann noch das 2-0 vorbereitet und dann am Ende da mit 2 Scorer-Punkten rausgeht, was ihm ja letztendlich sogar die Nominierung für die Kicker-Elf des Tages beschert hat, fand ich, dass er wirklich auch eher einer der Schwächeren war, vor allen Dingen halt in der Bewegung nach vorne. Also die Seite, seine Seite war eigentlich schon relativ gut zu, also defensiv hat er mir auch ganz gut gefallen. Aber in der Vorwärtsbewegung unglaublich viele individuelle Fehler, technisch beim Annehmen, Abspielfehler und so. Also das war auch ein Punkt, deswegen Fortuna auch in dieser Phase, wenn es mal irgendwie aussichtsreiche Situationen gab, um zu kontern, das halt überhaupt nicht positiv für sich bestreiten konnte.
Ja, vielleicht ist der einfach ein bisschen durch. Ich meine, wir waren kurz davor, Jean Zimmer zu fordern. Aber vielleicht hat der jetzt auch einfach sehr, sehr viel gespielt, dass das einfach Konzentrationssachen sind. Also der ist kein feiner Techniker etc., aber dass einem das wirklich dann nochmal explizit auffällt, also ich stimme dir dazu, ist vielleicht jetzt auch der engen Taktung geschuldet.
Ja, ich meine, es gab vor diesem Tor, wo er dann die Flanke gibt, schon so eine Phase, wo St. Pauli jetzt nicht total gefährlich war, aber wo die mehr vom Spiel hatten, wo Fortuna sich ein bisschen zurückgezogen hat. Und da ist das Tor so ein bisschen der... Die Initialzündung vielleicht auch, wenn ich das jetzt
nicht. Ah, da gab es aber vorher auch schon den Kopfball nach der Ecke, wo Benatelli auf der Linie klärt. Also ich würde diese Phase eher so sehen, St. Pauli hat es nochmal probiert, es stand ja nur 1-0, so ein bisschen das Spiel ist hin und her gewogt und dann ist es auf die richtige Seite gefallen. Also auch verdientermaßen, muss man sagen.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, gute Flanke. Ruben Henning steht da sehr alleine und macht das dann natürlich auch.
Kann einfach stehen bleiben und den einen
kann einfach echt quasi stehen bleiben.
Ja.
Und danach hat man sich in seinem Sitzplatz gemütlich gemacht. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass da jetzt noch viel passiert.
Ja, da kam noch der Kopfball von Appelkamp auf die Latte. Also das hätte auch durchaus noch böser ausgehen können für St. Pauli.
Ja, weil halt das halt Fortuna jetzt da irgendwie einbricht oder so, das, so sah es halt überhaupt nicht aus.
Aber es gab doch auch vor dem Tor, gab es nicht noch eine ziemlich aussichtsreiche Abschlusssituation für Appelkamp, wo Karaman stark weiterleitet.
Naja, es gab auf jeden Fall. Ja. Der hat auf jeden Fall noch den Kopfball auf die Latte gesetzt und hat da auch schon wieder in seinem zweiten Saisontor gerochen, also schön.
Aber auch da schon ein ziemlicher Torwartfehler, ne? Dass der überhaupt irgendwie erstmal der Ball dahin kommt. Der Ball ist halt, ne, der steigt, der Appelkamp, der jetzt auch kein Fußball-Monster ist, köpft von außerhalb des Strafraums. Der Ball geht erstmal hoch, dann fällt er nochmal runter und der Torwart schafft es halt irgendwie nicht, diesen Ball irgendwie einigermaßen festzuhalten. Also da hat man auch gesehen. Also das war also schon auch ein Unsicherheitsfaktor, der Brodersen hinten bei Pauli drin.
Ja,
und die muss man, also wenn ich St. Pauli-Fan wäre, ich glaube, das ist auch so, würde ich ein bisschen unruhig werden, weil es ist nicht so, dass Fortuna die, wie sagt man das, die Sterne vom Himmel gespielt hat, sondern die haben einfach eine solide Leistung gebracht, ihren Stiefel runtergespielt und es hat für ein 3-0 gereicht. Und es war halt am Ende, klar kann man sagen, ein Tor zu hoch, weiß ich halt gar nicht. Darüber können wir, also.
Aber also ich meine, das Spiel danach wogt ja auch nochmal hin und her. Es gibt nochmal Chancen auf beiden Seiten, aber St. Pauli kriegt es einfach nicht hin. Ne?
Also ja, diese eine Chance.
Lankford hat noch eine Riesenchance.
Ja, genau. Ja. Die war so ein bisschen strange. Da war ich nicht so sicher, ob der davon irritiert war, dass die beiden Spieler quasi dann, die im Kopfball da aneinander geknallen, dass sie da liegen geblieben sind. So wirkte es auf mich, dann hat er zu spät reagiert, dass er den Ball allein vom Torwart hat. Und ja, macht es dann nicht gut. Das stimmt schon. Wenn das passiert wäre, kann es natürlich nochmal sein, wenn er drin gewesen wäre, dass St. Pauli nochmal eine zweite Luft bekommen hätte, aber ja, weiß ich halt nicht.
Aber insgesamt können die das auf der anderen Seite auch noch höher verlieren, also schon richtig, vielleicht ist es sogar in der Höhe mit dem 3-0.
In Ordnung, so, ich fand es auch fast in Ordnung.
Ja, klar. Ja. Also vor allem, weil ja eigentlich Kovnerski halt das 3-0 machen muss, als es halt erst
eine rote
Karte für Brodersen kommt, die dann letztendlich noch zurückgenommen wird. Da ist ja irgendwie ganz klar, es ist halt ein technischer Fehler, dass halt Kovnerski es dann nicht schafft, den Ball über Brodersen irgendwie so vernünftig drüber wegzuspitzeln, sondern er erwischt den irgendwie nur so halb. Und ja, ich glaube, wenn er das halt schafft, dann gibt es halt entweder wirklich rot, weil er da abgeräumt wird, oder wenn er halt drüber springt, dann ist das Tor halt leer. Ich glaube, da stehen dann wahrscheinlich trotzdem irgendwie noch ein oder zwei Abwehrspieler irgendwie einigermaßen vorm Tor. Aber die Chance, dass dann, dass halt David Kovnarski da das 3-0 macht, ist auf jeden Fall trotzdem noch ziemlich groß. Und ja, das war ja dann auch eigentlich, also danach kam ja dann wirklich auch eigentlich gar nichts mehr von St. Pauli, auch wenn ich irgendwie immer noch so im Hinterkopf hatte, dass ja dass Pauli das letzte Heimspiel eine Woche vorher, da haben die ja auch bis zur 80. Minute 2-0 zurückgelegen und das dann noch, und da noch ein 2-2 rausgeholt, aber das, ja genau, außer, wie du schon sagst, Tim, außer hohen Bällen kam dann ja wirklich eigentlich gar nichts mehr.
Und ja, also spätestens dann mit dieser Kovnatski-Szene, die du ansprichst, war dann, glaube ich, irgendwie das Spiel gelaufen, hatte ich so das Gefühl. Also auch wenn da kein Tor und rote Karte draus geworden ist, da war dann irgendwie die Luft bei Pauli raus.
Ja. Ich meine, muss man sich halt auch als Mannschaft überlegen, so, die scheinen ja in dieser Saison sehr häufig so im Rückstand hinterhergerannt zu sein und dann noch so einen Punkt erkämpft zu haben. Irgendwann ist halt auch einfach vorbei, Akku alle. Und Fortuna ist halt durch hohe Bälle dann viel mehr, ging da anscheinend nicht mehr, auch einfach nicht zu bezwingen. Da wurden dann nochmal hier die Kopfballstatistiken von Danso und Hofmann hochgeschraubt. Insgesamt sind das dann 15 Kopfbälle, die da für sich entscheiden konnten. Und das ist schon ganz ordentlich.
Ja, und es wurde ja auch noch Nummer 3 eingewechselt.
Ach ja, richtig.
Also Christian Klara hat auch direkt so irgendwie 2 Minuten drauf und hat so 3 oder 4 so unfassbar gute Klärungsmomente und klärt einfach raus. Also da haben wir ja auf jeden Fall auch noch einen sehr guten Mann, der immer eingesetzt werden kann.
Ja. Bei der Fortuna wurden ja auch einfach nochmal 2 richtig ballsichere Spieler eingewechselt. Ja, also natürlich ging halt Schinter Appelkamp raus, aber es ging halt eben auch Ruben Hennings raus, der ja wirklich einfach ein reiner Abschlussspieler ist, und dann kam halt Edgar Pripp und David Kovnarski rein. Und ja, die haben sich ja letztendlich dann auch für das 0-3 verantwortlich gezeichnet. Super schöne Vorarbeit von Kovnarski, der ja wirklich dann auch viele Situationen hatte, natürlich auch gegen einen Gegner, der ja oft dann weit aufgerückt war. Ja, und Pripp macht es dann halt irgendwie auch richtig stark, ne? Schließt dann da schön ins lange Eck ab. Und ja, und wir haben ihn jetzt auch, glaube ich, die letzten Wochen schon häufig gelobt, aber der steht wirklich auch sinnbildlich für den Aufschwung, den Fortuna jetzt hat. Wenn man sich nochmal anschaut, dass Fortuna halt 8 Punkte aus 7 Spielen geholt hat, als er nicht im Kader stand, und jetzt mittlerweile 15 aus den 6 Spielen, wo er im Kader stand, und wirklich nur das Bochum-Spiel seitdem verloren hat, wo man in der 2. Minute halt die rote Karte kriegt. Ein richtig wichtiger Mann.
Klingt so ein bisschen fast nach so einer Abhängigkeit.
wobei die Fortuna jetzt ja auch gerade gegen Pauli endlich gezeigt hat, dass man halt auch gewinnen kann, wenn Pripp nicht in der Startelf steht. Ja. Aber trotzdem muss man sagen, dass man wahrscheinlich ja nicht schlecht damit fahren würde, wenn man halt noch jetzt im Winter jemanden verpflichten könnte, der halt einen Edgar Pripp, der ja wirklich auch dazu neigt, mal häufiger länger auszufallen, dass man den halt ersetzen kann und auch mal Schinter Appelkamp wieder eine Pause geben kann und so weiter.
Ja, das ist ein Fazit irgendwie noch. Ich finde das, ich habe überlegt gerade, ich bin so verunsichert, ob wir das so positiv sehen, dieses Spiel, aber es war einfach ein verdienter 3-0-Sieg gegen eine Mannschaft, die nicht sonderlich gut drauf ist.
Ja. Also für mich vor allem nach der 2. Hälfte, dann war es dann verdient. In der 1. Hälfte war doch schon noch viel Stückwerk und Angst von meiner Seite aus.
Aber die 2. Hälfte war im Prinzip so, wie ich mir erhoffe, dass das jetzt weitergeht. Die war schon.
Dann noch was zu Karaman zu sagen, den haben wir jetzt so völlig rausgelassen. Der ist ja auch wieder neu in die Startelf zurückgekehrt.
Ich finde, er macht genau das, was er machen muss. Ich finde, er macht echt gute Spiele. Er ist vielleicht so ein Spieler, wenn es bei Fortuna läuft, dann macht er sehr gute Spiele. Er ist halt vielleicht keiner, wenn... Ja, wobei, wir hatten das ja schon am Anfang, dass er so der Einzige in der Anfang der Saison, dass er der Einzige ist, der mal ein Tor schießen kann mit einer Einzelaktion. Das stimmt natürlich. Das nehme ich dann zurück. Gut. Ja, der ist schon wichtig und ich glaube, es ist ein Spieler, was man an ihm hat, sieht man vielleicht erst, wenn er nicht mehr da ist. Und das kann ja sehr bald sein.
Ja, und ich würde auf jeden Fall auch sagen, wir spielen doch mittlerweile einfach, wenn Karaman spielt, 4-4-1-1, oder? Der kommt ja immer aus der Tiefe und das ist genau seine Stärke. Wenn er halt mit Tempo auf die Verteidiger zugehen kann. Und da ist auf jeden Fall Kunatzik ein bisschen anders. Und keine Ahnung. Momentan ist es einfach super, Kovnatski und Karaman zu haben, weil man dann in der zweiten Halbzeit noch einen von beiden von der Bank holt. So, ist großartig.
Und was der Unterschied Kovnatski-Hennings ist, ist, dass Kovnatski halt auch eben doch hinter der Spitze auch noch sehr viel mehr bringt, als Ruven Hennings, der zwar anrennt und so, aber Kovnatski ist halt auch wirklich technisch ziemlich gut, was auch so Passspiel und so angeht. Doch, ich finde, also er ist vielleicht noch nicht in seiner Bestform, aber ich habe das Gefühl, der ist eigentlich einer der komplettesten Fußballer im Kader.
Puh, das weiß ich.
Mit dem Potenzial zu einem der komplettesten Fußballer im Kader.
Er ist halt so ein Spieler, in dem man halt sehr viel reininterpretiert. Ne? Aber wenn ich jetzt aktuell halt mir überlege, wen stelle ich halt auf, hinter Hennings, der eben den Abschlussspieler macht, dann stelle ich halt in 9 von 10 Fällen Kenan Karaman hin. Und das ist, glaube ich, keine knappe Entscheidung. Wie gesagt, 9 von 10 Fällen. Und wie gesagt, wenn Karaman jetzt im Januar geht, dann wird diesem Spiel der Fortuna ein Faktor fehlen.
Man könnte dann ja natürlich auch von einer theoretischen Ablösesumme, also falls dieser Transfer überhaupt zustande kommt, natürlich auch irgendwie nochmal einen neuen Spieler hinzufügen. Ja. Wobei wir uns da, glaube ich, alle einig sind, dass da jemanden zu finden, der die Qualität von Kenan Karaman halt sofort bringt, dass das sehr, sehr schwierig sein sollte. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass es die Möglichkeit gibt, dass mit Emmanuel Ioa auch noch jemand dann dazukommt, der natürlich auch nochmal ein anderer Spielertyp ist, aber halt auch jemand ist, um den uns, glaube ich, in der zweiten Liga sehr, sehr viele Mannschaften beneiden. Aber da muss man halt abwarten. Ne? Man weiß natürlich nie, wie gut kommen Spieler irgendwie nach der Erkrankung vom pfeifischen Drüsenfieber zurück. So, das kann super langwierig sein. Da sollte man auf jeden Fall nicht einfach Karaman abgeben und sagen, ach ja, wir haben ja Ioa in der Hinterhand, ohne dass halt klar ist, dass der halt wieder dabei ist, sein altes Fitnesslevel zu erreichen. Und wenn man halt da einen Karaman abgibt, sollte man auf jeden Fall, würde ich sagen, auch noch irgendwie versuchen, da jemand extra zu holen.
Ich glaube aber, dass diese Gefahr nicht besteht, weil es ja auch immer kommuniziert wurde, dass man bei Emmanuel Ioa einfach keinen konkreten Zeitplan bisher im Auge hat, weil es einfach so ungewiss ist. So.
Na gut, jetzt ist die große Frage, die im Raum steht.
Ja.
Die Gazetten.
Die Frage ist so groß, an der kann man sich mal verschlucken.
Da muss ich erstmal ein gutes Alten. Die Frage ist so groß: Ist Fortuna Düsseldorf ein Spitzenteam?
Auf dem Weg dahin.
Und ich finde, ja, also dem würde ich jetzt erstmal zustimmen. Und ich finde, man sieht auf jeden Fall, dass Fortuna eigentlich alle Möglichkeiten hat, ein Spitzenteam zu sein. Weil man, ohne jetzt da die Ergebnisse aus den vergangenen 2 Wochen überbewerten zu wollen, weil wir sollten nicht vergessen, wo Fortuna halt noch erst vor kurzem gestanden hat, als man halt völlig unverdient dieses Darmstadt-Spiel irgendwie mit 3-2 gewonnen hat. Und irgendwie sich selbst dann dieses überzeugende Spiel gegen Karlsruhe noch versucht hat, zunichte zu machen und jetzt eigentlich auch die letzten beiden Spiele, die man auf dem Papier überzeugend mit 3-0 gewonnen hat, ja nicht irgendwie wirklich dominiert oder beherrscht hat, so, und damit eigentlich das kein einziges Mal diese Saison gegenüber einem Gegner geschafft hat, 90 Minuten die komplett überlegene Mannschaft zu sein. Aber man sieht halt, dass Fortuna eben auch, ohne dass sie halt zu, ja, ohne dass sie halt einen Gegner dominieren, ja, dass sie einfach in der Lage ist, Spiele trotzdem souverän zu gewinnen, ohne dass das halt irgendwie wirklich in Gefahr gerät. So. Und das sollte einem eigentlich am optimistischsten machen, dass man halt irgendwie sieht, dass, ja, dass da einfach noch so viel Potenzial ist und das halt aber auch ohne, dass man dieses Potenzial ausschöpft, ist auf jeden Fall gegen einige Gegner in dieser Liga halt irgendwie reichen kann, zu, ja, jetzt exemplarisch zu diesen 3-0-Siegen.
Und ich glaube, ich würde auch daran erinnern, dass wir in einer Zeit leben, wo es Vereine wie Bayern, Barca, Juve gibt, die so ein bisschen den Weg, den Blick darauf verstellen, dass Mannschaften in der Geschichte des Fußballs normalerweise Gegner nicht über 90 Minuten dominieren. Und dieser Spitzenteam-Ansatz mit den Übermannschaften der letzten Jahre, die mit ihrem Geld alles zusammen kaputt schießen können, nichts ist, was in der zweiten Liga auch, vor allem in der zweiten Liga funktioniert. Also ich glaube, ein Spitzenteam in der zweiten Liga zeichnet eben nicht aus, dass sie alles klar dominieren, mit einer überragenden Leistung, immer 90 Minuten alles zerlegen, sondern es zeichnet sie aus, dass sie Spiele gewinnen. Und zwar kontinuierlich Spiele gewinnen und das heißt, wie du sagst, du in der Lage sind, jeden Gegner zu schlagen.
Ja, und ich möchte noch drei Statistiken einfach hinzufügen. Und das ist zum einen natürlich die Ratio, sag ich mal, zwischen Torschüssen und Toren. Also Fortuna ist, was Torschüsse angeht, auf Platz 14 in der Liga. Was Tore angeht, halt auf Platz 8 mittlerweile. Das heißt, sie machen auch aus ihren Chancen auch relativ viele Tore. Und zum Zweiten halt die eigentlich immer recht sattelfeste Abwehr. Weil man muss sich halt echt überlegen, einmal ist man untergegangen gegen Bochum, da kamen halt 5 Tore dazu und man hat sehr viele unnötige Elfmeter-Gegentore geschluckt. Und ansonsten steht man hinten relativ sicher und hat halt vorne, wie gesagt, eine große Effizienz und das beides passt halt einfach schon gut zusammen. So, dann kann man halt auch aufsteigen.
Möchte ich ganz kurz noch einhaken. Ich liebe es ja, wenn Kommentatoren sagen, dass Fortuna bei Standards schon sehr anfällig ist, weil die schon 9 Gegentore nach Standards kassiert haben. Hast du genau geguckt, was für Standards das waren? Ich möchte ganz... Warst du fertig? Entschuldigung, weil ich möchte mein Take dazu bringen. Ich habe das Gefühl, wir werden das sehen, wenn Fortuna Düsseldorf sich jetzt wieder an Teams messen lassen muss, die halt da oben drin stehen und die auch da oben drin stehen wollen. Weil verloren hat man gegen Hamburg, gegen Kiel, gegen Bochum. Es gab diesen Sieg gegen Darmstadt, die sind ja noch relativ gut und gut dabei. Aber ansonsten kommen halt noch Spiele gegen Paderborn und gegen Fürth. Das sind dann weitere Teams, die da oben drin stehen. Und ich glaube, dass jetzt gerade, also so leid es mir tut für Osnabrück und Karlsruhe, die ja weit oben stehen und tolle Saisons spielen, die aber nicht so dieser Spitzengruppe, was den Kader angeht, etc. Angeht eben. Und in den Spitzenspielen quasi, also in den Spielen der Schwergewichte, hat Fortuna bisher schlecht ausgesehen. Und das ist jetzt sehr viel stabiler geworden und so. Aber ich glaube, da muss man wirklich noch gucken, was man macht, wenn man einen Gegner trifft, der auf dem Papier ebenbürtig mindestens ist. Weil das sah jetzt bisher in dieser Saison einfach noch nicht gut aus.
Ja, da darf man jetzt auch wirklich gespannt sein, wie du das schon sagst. Ne? Es kommen dann jetzt im neuen Jahr die Spiele gegen Paderborn und gegen Fürth. Die sind allerdings beide zu Hause. Also bisher hat man ja die 4 Niederlagen, die man bisher geholt hat, halt irgendwie alle auswärts erfahren. Und ist halt irgendwie wirklich sehr, sehr heimstark, hat da ja wirklich fast alles gewonnen. Aber ich glaube, man kann da schon irgendwie ziemlich optimistisch sein. Einfach, wenn man sich jetzt irgendwie auch nochmal anschaut, Und das ist irgendwie auch so ein bisschen mein Stichwort, so wenn ich mir jetzt irgendwie angucke, wenn ich mir jetzt diese Mannschaft halt angucke und überlege, was da noch möglich ist, dass einfach diese Mannschaft so eine unglaubliche Resilienz einfach gezeigt hat. Also überlegt mal, wie es halt vor einem Jahr aussah. Ungefähr heute vor einem Jahr wurde der Vertrag von Friedhelm Funkel verlängert. Ne, dann einfach nochmal dieser ganz kurze Rückblick, was dann halt irgendwie im Jahr 2020 passiert. Nach zwei Spielen im neuen Jahr wird Funkel entlassen. Drei Wochen später schmeißt mit Pfannenstiel der sportlich Verantwortliche hin. Dann kommt diese Corona-Pause, während man aber irgendwie schon dabei ist, sich halt ständig irgendwie nicht für gute Leistungen unter dem neuen Trainer zu belohnen. Das geht dann halt irgendwie so weiter. Man steigt dann ab, was wirklich total unnötig ist, weil man ja wirklich da so viele Spiele irgendwie trottelig weggeworfen hat. Man hat dann super wenig Zeit, um 17 Spieler, die den Verein verlassen, irgendwie zu ersetzen und eine schlagkräftige Truppe für die zweite Liga aufzubauen. Dann hat man natürlich Corona-Fälle in der Vorbereitung. Man startet schlecht in die Saison, hat da irgendwie ja oft wirklich keine guten Spiele gezeigt, eigentlich bis vor kurzem gar kein überzeugendes Spiel oder auch nur ordentliches Spiel gezeigt. Das gibt es jetzt wirklich erst seit ein paar Wochen.
Und man seitdem der Kader wieder komplett
irgendwie
ist.
Oben mit dabei, genau, ist jetzt trotzdem irgendwie oben mit dabei, trotz der Verletzungen, obwohl man in diesen ganzen Spielen sich jetzt auch in der zweiten Liga so unglaublich dämlich angestellt hat mit den ganzen Elfmetern, wo auch wirklich, ja, und den Platzverweisen, wo vielleicht auch man bei einigen sagen kann, dass man da auch echt ein bisschen Pech mit Schiedsrichterentscheidungen gehabt hat, aber eben auch sehr viel Pech mit ja, mit der eigenen Dummheit, dass man da waren super viele unnötige Sachen dabei. Diese Anzahl von Elfmetern und von Platzverweisen, das ist eigentlich echt der Wahnsinn, wenn man sich das anschaut. Und trotzdem steht man jetzt da, wo man ist. So, und das macht mich, ne, also man steht jetzt halt trotzdem auf Platz 5, ist halt oben mit dabei in Schlagdistanz und hat halt alle Möglichkeiten selber in der Hand für die verbleibenden, lass mich nicht lügen, 21 Spiele der Rückrunde, ist jetzt im DFB-Pokal noch dabei. Also ja, ich weiß nicht, ob die Fortuna wirklich ein Spitzenteam ist, aber man hat auf jeden Fall alle Chancen dazu, eins zu sein. Und es liegt wirklich jetzt, glaube ich, nur an einem selber.
Ich frage mich ja, wenn wir jetzt ein bisschen zurückgucken, wie diese Umstellung auf dieses 4-4-2 zustande gekommen ist. Also das scheint ja jetzt die Formation zu sein, mit der man arbeiten kann, die einem irgendwas gibt, eine Stabilität nach hinten und tatsächlich auch ein bisschen einen Punch nach vorne in einem sicherlich immer noch überschaubaren Maße, aber es gibt ja durchaus diese offensiven Momente und man hat gegen zweimal mit drei Toren gewonnen. Das kommt ja auch nicht von nichts. Und ich wüsste einfach gerne, was ist passiert. Und das weiß ich nicht und das können wir jetzt hier auch nicht wahrscheinlich beantworten, aber ist das eine Entscheidung, die nur im Trainerteam gereift ist? War das Gespräch zwischen Mannschaft und Trainer, wo man sagt, Leute, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen uns zusammentun und überlegen, was passiert hier eigentlich, wie wollen wir spielen?
Ja, da gab es ja in einer Pressekonferenz diese Aussage von Uwe Rösler, dass eben er mit der Mannschaft zusammen quasi entschieden hat, dass die Dreier- oder Fünferkette hinten jetzt erstmal ad acta zu legen, weil sich die Mannschaft in dieser Viererkette oder 4-2-2-2 oder wie auch immer sich das jetzt genau oder 4-4-1-1 aufstellt, so deutlich sicherer fühlt. Und dann gab es irgendwie den Spruch von Rösler, dass man ja auch einer Mannschaft nicht ein Spielsystem auferlegen kann, mit dem die Mannschaft sich unsicher fühlt. Ja. Das hat er gesagt. Ist natürlich ein bisschen seltsam, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, der versucht, hat es irgendwie jetzt so oft versucht, mit seiner Spielidee durchzukommen und war dann, oder man könnte auch es ihm positiv auslegen und sagen, war dann so flexibel zu sehen, wo sind eigentlich die Stärken und so. Aber der Wunsch kam auf jeden Fall auch aus der Mannschaft raus.
Na gut. No. Ja, aber das spricht ja eigentlich sowohl für den Trainer vielleicht als auch
für eine mündige Mannschaft, ja.
Aber so ein bisschen, was Lou jetzt gesagt hat und so, das würde ich jetzt auch mitgehen. Die Spiele davor waren halt so viel schlechter und das kam ja auch nicht aus dem Nichts, sondern dafür gibt es auch Gründe. Man hofft ja mal, dass man diese Gründe hinter sich gelassen hat. Und man darf jetzt auch nicht so tun, als ob Fortuna Düsseldorf kein Spiel mehr verlieren wird, sondern da wird noch einiges auf uns zukommen in den nächsten Wochen. Aber man kann irgendwie auch die Hoffnung haben, dass selbst wenn man halt zwei Spiele in Folge nicht gewinnt oder drei, dass man es wieder auf den Weg bringen kann, ne?
Ja.
Und die Stimmen da, die wir ja auch hier sehr deutlich geäußert haben, die Uwe Rösler angezählt haben, sind jetzt auch hier verstummt. Was auch immer das heißen mag, aber es ist vielleicht nie schlecht, wenn eine Mannschaft eine Ruhe hat und arbeiten kann.
Gut, ja, aber ich möchte halt einfach nochmal sagen, insgesamt muss man nach den letzten vier Spielen sagen, wir standen schon immer sehr merklich auf der Bremse und haben auch Finger in Wunden gelegt, die ja auch da sind, also wo es noch großen Verbesserungsbedarf oder Verbesserungspotenzial gibt. Und so langsam hat sich das schon verstetigt mit diesen vier Siegen, wovon jetzt die letzten zwei zumindest oder die letzten drei auch natürlich, klar, kann man auf die Gegner gucken, aber souverän herausgespielt wurden, dass ich mittlerweile ein ganz gutes Gefühl habe, dass man eher im oberen statt im unteren Tabellendrittel landen wird oder im mittleren.
Ja.
Und mehr will ich auch
gar nicht. Wie gesagt,
oberes Tabellendrittel ist doch schon mal super.
Ja, also die Hoffnung besteht da auf jeden Fall, wie ich schon irgendwie auch gesagt habe, ich würde mir einfach um diesen Trend irgendwie noch so ein bisschen zu verstetigen wünschen, dass man da jetzt irgendwie nochmal jemanden fürs zentrale kreative Mittelfeld holt. Mhm. Eben weil es ja, und dass man den am besten auch schnell holt, weil man da jetzt schon gesehen hat, dass man irgendwie dann nicht ständig Pripp und Appelkamp halt irgendwie gemeinsam spielen lassen kann. Es kommen jetzt halt 6 Spiele im Januar, das wäre eigentlich super, wenn man da halt jemanden schon holen würde. Auch weil es nämlich nicht so ist, dass man da jemanden, nur angenommen, es stünde am 1.1. schon jemand bereit. Man könnte halt nicht, wie wir das, glaube ich, wie in der letzten Woche schon mal angesprochen hatten, dann direkt im ersten Spiel gegen Paderborn einen Neuzugang einsetzen. Das hat mit dem Corona-Protokoll zu tun. Also das heißt, ne, also angenommen, Fortuna verpflichtet jetzt jemanden, stellt den morgen schon vor und so weiter. Der kann natürlich trotzdem erst irgendwie am 1.1. dann das erste Mal bei Fortuna anfangen zu arbeiten, wenn er halt von einem anderen Verein kommt und wäre das deswegen dann halt eben aufgrund von diesen ganzen Corona-Protokollen auch erst beim übernächsten Spiel dann halt einsatzfähig in der zweiten Liga.
Also ich ist halt alles so Spekulation, ne? Aber es würde mich sehr, sehr überraschen, wenn Fortuna Düsseldorf, also nicht nur, weil die Leute keine, also ich glaube, es liegt auch einfach nicht daran, dass sie das nicht wollen, sodass der Transfermarkt so für Vereine wie für Düsseldorf nicht funktioniert. Das hat man ja in der letzten Winterpause gesehen, da sind alle quasi in den letzten Tagen gekommen, weil da die Mannschaften, die Spieler abgeben wollen, sehen, okay, wir kriegen keine feste Kohle mehr dafür, wir machen jetzt mal Abstriche, die Spieler machen Abstriche, hoffen halt auf größere Angebote vielleicht noch im Winter, um ihre Situation auf der Bank zu verbessern. Und am Ende greift halt für Düsseldorf in der zweiten Liga oder auch andere Zweitligamannschaften das dann ab.
Ja, denke ich halt eigentlich auch, dass das genauso passieren wird. Also ich glaube schon, das hat man jetzt ja auch mehrfach so kommuniziert, dass man für die Position auf jeden Fall auch noch Ausschau hält. Und es wurde dann ja auch häufiger gesagt, dass man vielleicht auch noch einen zweiten Spieler holt. Ohne jetzt vorgreifen zu wollen, glaube ich, das hat wahrscheinlich eng damit zu tun, dass man, bevor man noch einen zweiten holen kann, halt erstmal im Pokal weiterkommen muss. Also damit würden ja auf jeden Fall, wo auch immer man die dann für einsetzt, aber vielleicht dann doch noch irgendwie ein paar Euros irgendwie frei werden. Und ich denke halt auch, dass man da einfach jetzt ganz, ganz am Ende vom Januar halt irgendwie dann noch einen Spieler holen wird und vielleicht sogar irgendwie auch noch einen zweiten. Man wird sich den Januar über noch angucken, ob Brandon Borello es halt noch schafft, ein bisschen was von der Leistung zu zeigen, die man sich erhofft hat, als man ihn im Sommer verpflichtet hat. Und dass man, wenn sich da jetzt im Januar, wo ja wirklich dann auch nochmal viele Spiele stattfinden, wo man nochmal viele Eindrücke irgendwie dann einfließen lassen kann, wenn es da nicht nach oben geht, kann ich mir schon auch vorstellen, dass man nochmal auf Freiburg zugeht und an einer gemeinsamen Lösung arbeitet, ob man da nicht vielleicht die Leihe beendet. Aber ja, wie gesagt, ich glaube auch, auch wenn ich mir wünschen würde, dass das jetzt irgendwie alles, ja, dass da Fortuna jetzt schon einen Plan dahinter hat, dass da jetzt alles relativ schnell geht, glaube ich, müssen wir uns da noch mindestens einen Monat gedulden, bis Fortuna einen Spieler vorstellen wird. Okay, dann, wir haben es ja gerade schon mehrfach so ein bisschen angeteasert, wollen wir, glaube ich, dann mal so ein bisschen auf das nächste Spiel schauen, auf das letzte Spiel, was es dann in diesem Jahr noch geben wird. Ja, nämlich am kommenden Mittwoch, übermorgen, trifft die Fortuna im Pokal auf Rot-Weiß Essen. Man möge es uns jetzt verzeihen, dass wir es jetzt nicht noch geschafft haben, da auch nochmal richtig tief in die Analyse zu gehen. Aber ich glaube, wenn man sich so ein bisschen anschaut, was Essen in dieser Saison in der Regionalliga West so abgeliefert hat, dann wird einem schon klar, dass es auf jeden Fall keine besonders leichte Aufgabe werden sollte, was es ja sowieso selten im Pokal eigentlich ist. Essen hat aus den 20 Spielen, die sie bisher gemacht haben in der Liga, mal schlanke 50 Punkte geholt, noch gar nicht verloren, also 15 Siege, 5 Unentschieden. Steht damit relativ entspannt an Position 1 in der Tabelle und ist auf Kurs dritte Liga. Da hat also der Trainer Christian Neidhardt echt was Gutes zusammengebaut im Sommer. Und ja, es gibt ja auf jeden Fall auch die ein oder andere Parallele, wenn man jetzt irgendwie auf dieses Spiel schaut. Also zum einen ändert da ja dann auch relativ viel an Saarbrücken. Die haben ja auch irgendwie eine ähnlich gute Runde gespielt, als es da im Frühling im DFB-Pokal zum Aufeinandertreffen gab. Und ich kann mir auch generell vorstellen, ohne da jetzt auch wieder vorgreifen zu wollen, dass ja das auch wieder eine ziemlich langwierige Angelegenheit werden könnte, da wie es halt irgendwie auch 2015 im letzten DFB-Pokalspiel gegen Essen schon gewesen ist. Da hat man ja auch das Elfmeterschießen gebraucht, um letztendlich weiterzukommen. Weil, ja, ich gehe mal davon aus, dass Essen sich wahrscheinlich schon eher hinten reinstellen wird und, ja, so richtig dann so ein Gegner, der hinten drin steht, den auseinanderzuspielen, das hat der Fortuna dann jetzt in dieser Saison auch noch nicht so richtig gezeigt.
Ja, also Rot-Weiß Essen war in dem Moment, in dem das Los aus der Trommel gezogen wurde, war das so, yeah, Rot-Weiß Essen. Ach nee, ohne Zuschauer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre ohne die ganzen Begleitumstände, die wir lange nicht mehr thematisiert haben, dass jetzt ja auch keine Zuschauer mehr im Stadion sind bei den Spielen, für mich, sag ich mal, auf dem Rückweg von Berlin in die heimatlichen Gefilde zu Weihnachten, einfach das komplette Abriss, die komplette Abrisswoche geworden. Das wäre so toll gewesen. Erst schön nach St. Pauli, da fährt man immer gern hin, mitten dann schön nach Düsseldorf zurück, ein paar Alt trinken und dann mittwochs an die Hafenstraße nach Essen zum Pokal. Es wäre, oh, schade, schade.
Ja, wie steht ihr dazu allgemein, um das nochmal aufzumachen, gerade?
Ja, wir sind ja auch darauf angesprochen, ne? Ja, das, was, ja, schon das, was Tim sagt, also mit jetzt, wenn du es erstmal auf Essen beziehst, denkst du erst geiles Los und dann denkst du ja eigentlich scheiß Los, weil die gut drauf sind und so, und dann ist schon eigentlich schon fast wieder, also man möchte ja jetzt im Prinzip eigentlich gerne nur weiterkommen und das Ganze drumherum ist ja weg. Und klar, die Frage ist, also ich muss sagen, auf jeden Fall so, ich habe ja auch viel geschimpft im ersten Lockdown gegen die Geisterspiele und die Fortführung und habe da so im Vakuum auch immer noch sehr gute Argumente gegen. Ich muss aber sagen, es funktioniert halt für mich komplett hervorragend, dass halt dieser Spielbetrieb am Laufen gehalten wird. Weil ich gucke die Spiele, ich beschäftige mich damit und das ist vielleicht jetzt auch bei mir persönlich gerade, weil ich jetzt beruflich noch mal mehr ausgebremst bin als andere. Aber ich habe halt auch wirklich viel Zeit und ich bin da erstmal irgendwie dankbar für, dass es gerade noch diesen Fußballspielbetrieb gibt. So absurd es auch alles ist und so fürchterlich auch diese Geisterspiele sind, wie man jetzt eben an so einem Los wie Essen eigentlich sieht. Aber ja, ich habe da dann so ein, naja, für mich persönlich zumindest so ein Schritt ja eben nicht einen Schritt zurückgetreten, sondern bin halt wieder einen Schritt reingegangen und ignoriere eigentlich das, was drumherum so viel zu bemängeln ist. Und auch ignoriere auch, also natürlich fehlt es mir, ins Stadion zu gehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich bei so einer, also so am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass ich bei so einer Art von Fußball so dranbleibe. Und das hat sicherlich viel damit zu tun, dass ansonsten gerade nicht viel los ist.
Ja.
Ich glaube, es kann halt auch mal anders werden, wenn Fortuna Düsseldorf tatsächlich was gewinnen kann in dieser Saison. Mhm. Also wenn die um den Aufstieg mitspielen oder, stellt euch das mal wirklich vor, wenn das passiert, dass die nach Berlin fahren im Pokal. Es wird, wir wissen, das wird nicht passieren, aber stellt euch das mal vor, die würden das, das wird nie wieder in unserem Leben passieren.
Nee.
Wahrscheinlich. Und das wäre genau jetzt in dieser Corona, das wäre, glaube ich, so ein Moment, wo das halt einfach nochmal richtig, richtig krass wird. Ja. Ansonsten ist man sehr schnell dabei, sowas dann, ja, man gewöhnt sich halt an alles Mögliche. Ne? Also und dann, gut, ich bin jetzt jetzt den Kölnern, wäre ich ja eh jetzt nicht so viel zum Live-Fußball gefahren, aber höchstens mal zum TSV 1860 ins Grünwalder Stadion gegangen oder halt mal auf eine Tour ins Rheinland gekommen, aber trotzdem habe ich mich auch daran gewöhnt. Aber es gibt immer so, also für diese Saison habe ich es halt abgehakt, aber wenn ich an die nächste Saison denke, dann muss ich schon wieder deutlicher schlucken, wenn da wieder keine Zuschauer sein sollten, was ja sehr nach wie vor möglich ist. Ja, und
ja, also ich finde, es ist, fühlt sich halt nach wie vor wie die längste Vorbereitung aller Zeiten an. Und für mich ist firmiert das auch so ein bisschen unter, es wäre perfekt, in diesem Corona-Jahr die zweite Liga zu durchlaufen und wieder aufzusteigen. Und man hat eine ganze Vorbereitungssaison gemacht und sich bitte die großen Erfolge für den Pokal dann noch ein bisschen aufzubewahren. Und da sind wir dann auch wieder beim Pokal und
ja, ich habe da noch mal, wir wollen jetzt auch noch ein bisschen ja irgendwie, was assoziieren wir mit diesem Spiel auch?
Ja.
Und, weil woran ich denken musste, das ist eine total banale Geschichte und eigentlich nicht sonderlich spektakulär. Ich bin vor 2 Jahren irgendwann mal aus Dortmund nach Frankfurt mit so einem späten Nacht-ICE gefahren. Mhm. Also war relativ leer. Und in Essen stieg dann so eine RWE-Kutte ein. Ja, so ein Typ, der in voller Montur setzte sich halt in den Vierer mir gegenüber, packte seinen Stauderpilz im Kasten auf den Tisch und wir sind dann so ins Gespräch gekommen. Ne? Und er hat mir halt erzählt, dass er halt in Stuttgart wohnt und jedes eine Dauerkarte an der Hafenstraße hat und immer, wenn Heimspiel in Essen ist, fährt er halt morgens in Montur alleine aus Stuttgart nach Essen, trifft dann ein paar Bekannte und fährt abends alleine wieder zurück nach Stuttgart und kauft sich vielleicht noch einen Stauderkasten, weil das für den so ein bisschen zu Hause ist. Und das ist halt, ne, irgendwie so ein Typ, ja. Und ich denke mir halt einfach, also was ich mir wünsche, ist für ihn stellvertretend für alle anderen, auch wenn er ein Essener ist und ne, bei aller Rivalität, ich wünsche mir halt einfach, dass der Typ wieder jeden zweiten Samstag seine Kutte anzieht, morgens früh nach Essen fährt mit dem ICE stundenlang. Sich irgend so ein belangloses Scheißspiel in der Regionalliga gegen einen Bumsverein angucken und danach wieder stundenlang nach Hause zu fahren. Also irgendwie, daran musste ich jetzt tatsächlich, das ist ein Typen, ja, den ich ja vor 2 Jahren irgendwie mit dem ich eine halbe Stunde unterhalten habe, muss ich denken, sowas ist es doch. Ja? Mhm. Und nicht irgendwie die Karl-Heinz Rummeniges dieser Welt, die halt alle scheiße sind, sondern so ein Typ, der halt alleine durch die Republik fährt und halt, keine Ahnung, ja, Essen gegen Wuppertal zu gucken, 0-0 bei Regen.
Ja, das ist schon stark. Also, ich meine, da gibt es ja auch im Prinzip in dem Duell zwischen Fortuna und Rot-Weiß Essen, ich meine, so sehr man sich über dieses Wort Tradition auch immer den Mund zerfetzen kann, einfach eine gewisse Tradition. Also das ist wirklich ein Klassiker. Also mein Vater, der ja seit Ewigkeiten immer zur Fortuna geht, der hat auch tatsächlich gesagt, da kann er sich noch prima daran erinnern. Er hat erst neulich mal gerafft, dass das vielleicht was mit Hafenstraße und Rot-Weiß zu tun hat, wie die immer mit so einer Pressluftflasche zu den Auswärtsspielen nach Düsseldorf gekommen sind, um da quasi immer, wenn Rot-Weiß Essen ein Tor gemacht hat,
so eine Art Bootsirene aus dem Block zu machen. Ja, das war damals noch möglich, einfach so eine Pressluftflasche in den Block mit reinzunehmen. Ja, und ich sag mal, für uns war das ja auch in unserer nicht Anfangszeit, das war die Kinderzeit, aber dann die Zeit, wo man so selbst hingegangen ist und ordentlich sich hat volllaufen lassen.
Das da wurden auch dann Flaschen mit in den Block genommen.
Da muss man ja auch sagen, so das waren für uns ja die Highlight-Spiele damals, worüber sich damals ja dann die Rot-Weiß-Essen-Fans auch lustig gemacht haben, einmal mit diesem Plakat. Für uns der Witz des Tages, für euch das Spiel des Jahres oder so, weil Rot-Weiß-Essen da ja noch auf der anderen Seite stand und sich dann das Blatt erst ein bisschen später gewendet hat. Und
war das
da sind natürlich
bei dem ARAG-Pokalfinale? War das
ja, ja, ich, ja, kann gut sein, ja. Aber
also, das ist dann jetzt 2004 im Mai gewesen, ne? Das
genau.
Ist das Pokalfinale im ARAG-Pokal, wo man in der Grotenburg 2-0 verloren hat.
Genau.
Das war auch echt ein bitterer Tag. Ja.
Aber es war halt, also da war es, ja, das war ziemlich großartig, da in der Grotenburg zu sein, auch wenn das Spiel grauenhaft war und sportlich dann ja auch irrelevant, wie man dann im Prinzip erfahren hat.
Ja, aber also es war natürlich trotzdem einfach bitter, gegen Essen irgendwie zu verlieren. Ja. Ne? Aber die Ausgangslage war ja, glaube ich, dass Essen, glaube ich, ich weiß nicht, mit wie vielen Punkten Vorsprung damals die dritte Liga irgendwie gewonnen hat oder anführte zu dem Zeitpunkt. Und irgendwie schon klar war, dass die eben DFB-Pokal spielen würden. Und so war dann halt eben auch der Verlierer des Pokalfinals, was dann in dem Fall die Fortuna war, im nächsten Jahr für den DFB-Pokal qualifiziert. Ich glaube, man ist dann im nächsten Jahr irgendwie auch sofort in der ersten Runde wieder ausgeschieden, wie man das damals noch gemacht hat.
War das.
Damals auch im Flingerbruch, ne? Da, das stimmt.
Generell auch fantastische Saison, so in den DFB-Pokal kommen als Finalverlierer und dann eben auch für die neu gegründete Regionalliga sich qualifizieren als Zweiter, weil der erste Felbert die Lizenz nicht bekommen hat. Das war eine sehr erfolgreiche Saison. Mit Massimo Morales.
Zwei Jahre vorher war ja im Prinzip das Duell aus meiner Fanzeit gegen Rot-Weiß Essen schlechthin. Ne? Also auch ARAG-Pokal, ne, eine der vorherigen Runden, ich glaube das Achtelfinale. Rot-Weiß Essen war Favorit. Man war gerade in der vierten Liga angekommen und hat sich gefragt, wie viele Ligen gibt es eigentlich noch darunter, in die man noch absteigen kann, und gewinnt dann in diesem Achtelfinale als Außenseiter nach einem zweifachen Rückstand 3-2 gegen Rot-Weiß Essen, und der fannahe Frank Meyer, der ja einfach das Idol damals war, weil er einfach so nah an den Fans dran war.
Ja, geilster Typ mit einem Dreierpack in dem Spiel.
Ja, ganz stark. Und ich meine, ich muss auch sagen, das gesamte Drumherum war halt einfach angetan dafür. Ne? Es war ja total am Schütten, glaube ich. Ja. Man war dann da auch auf einer Tribüne, wo es nicht überdacht war. Man war klitschnass von innen, von außen.
Aber auch das in diesem Stadion, das sind schon also viele schöne Geschichten gewesen.
Ja.
Auch ja, aber halt einfach auch das perfekte Pokalspiel, ne? Also ich glaube, steht halt irgendwie bis kurz vor Schluss, liegt Essen noch irgendwie vorne, dann gibt es irgendwie den Ausgleich und dann in der letzten Minute läuft dann halt irgendwie Frank Meyer alleine aufs Tor zu und macht dann halt das 3-2 und alle rasten halt komplett aus. Und auch so generell, glaube ich, so ab dem Moment, in meiner Erinnerung zumindest, ist das so, man verklärt das dann ja auch immer leicht, aber so ab dem Augenblick entstand irgendwie auch so ein bisschen so das, so dieser Zusammenhalt irgendwie zwischen Fans und Mannschaft, was ja dann irgendwie auch dazu geführt hat, dass dann irgendwie diese Viertliga-Zeit halt, wie gesagt, in der Verklärung im Nachhinein dann ja irgendwie auch so als so eine Art neuer Gründungsmythos irgendwie
absolut gilt.
Und natürlich irgendwie auch gerade für uns, die wir halt so gerade, glaube ich, in der Zeit irgendwie auch angefangen haben, zumindest die meisten von uns, irgendwie regelmäßiger dann irgendwie auch alleine zur Fortuna zu gehen und ohne die Eltern und so weiter.
Ja, die Auswärtsspiele, ich meine, die waren ja erreichbar, ne? Also Klassiker, so 0-1 gegen Adler Osterfeld in Oberhausen dann, das muss man dann mitnehmen, ja.
Ja, auch da ist halt einfach so, wenn ich halt an diese Viertliga-Zeit denke, dann denke ich immer als allererstes daran, wie halt ganz am Ende nach diesem Spiel halt Frankie Meyer nur noch in Unterhose, wirklich nur noch in so einer schönen, in so einem weißen Schlüpper halt noch auf dem Zaun steht, nachdem er wirklich alle Klamotten an irgendwen verschenkt hatte. Und ich weiß nicht, wie lange der da noch irgendwie auf dem Zaun gehangen hat, da nur in seinem Schlüpper und dann aber dann doch irgendwie barfuß im, ich meine, das war, keine Ahnung, das war im Oktober oder was, das war alles
nach, ja,
dann rankte der dann halt irgendwann barfuß oder von mir aus auf Socken, ich weiß nicht mehr genau, mit in seinem Schlüpper dann irgendwann dann doch Richtung Kabine. Das war schon lustig.
Und ja, Axel Bellinghausen auch, ne?
Ja.
Ach, also, ja, auch der stand nackig vor der Kurve.
Ja, die wussten einfach, das muss ich jetzt mitnehmen.
Ja.
Ich werde halt keine andere Karriere haben, gut bei Axel Bellinghausen, vielleicht was anderes, ja. Aber das ist halt grundsympathisch.
Ja.
Ja. Und ich meine, Frank Meyer hat auch im letzten Spiel im Rheinstadion übrigens gespielt.
Daher was auch kommt, krass ist, dass selbst, das war im selben Jahr übrigens, ne? Das war mir irgendwie, ehrlich gesagt, war mir das nicht bewusst. Das ist beides, also halt nicht selbe Saison, aber das Spiel im Rheinstadion war gerade mal ein halbes Jahr vorher.
Ja.
Ne, damals irgendwie dann noch dritte Liga. Und am Ende da ja, ist man da ja wirklich sang- und klanglos dann irgendwie abgestiegen, nachdem man es ja irgendwie im Vorjahr nur, ist man da ja nur nicht abgestiegen, weil Wilhelmshaven da dieses Fax irgendwie, glaube ich, irgendwie zu spät geschickt hat, die Lizenzierungsunterlagen. Ja, und ja, immerhin hat man irgendwie dann dieses Spiel gegen Essen da nicht verloren, im allerletzten Spiel gegen im Rheinstadion, weil da irgendwie auch kurz vor Schluss Ganyushitu auch ein geiler Schuss dann auch so grauenhaftes Abschaubertor irgendwie macht.
Da standen wir auf jeden Fall stundenlang quasi einfach nur in den Pyros drin. Man konnte eigentlich kaum atmen. Ich glaube, das war meine größte Atemnot wegen Pyrotechnik in meinem Leben. Da.
Ja, wenn du morgen einen Anruf von Johannes Bekerner bekommst, wundere dich nicht, ne? Ich habe nochmal ein Zeitzeugengespräch mit dir.
Für den Jahresrückblick oder was? Wollten wir doch nicht. Ich wollte noch.
Das kann ich auch nicht vergessen, weil wie als ich weiß noch, dass ich an dem Spiel, an dem Tag von dem Spiel, danach noch zu so einem Familiengeburtstag musste und dann da wirklich dann später noch an der Kaffeetafel halt irgendwie gesessen habe und halt gestunken habe nach diesen Pyros, wie nur irgendwas. Und es ist sehr, sehr unangenehm aufgefallen, das weiß ich noch.
Ich finde, dass was hier gerade angeklungen ist, von wegen, dass hier die zweite Wiedergeburt dann stattgefunden hat und so mit diesem 3:2 vielleicht damals. Auf dieses letzte DFB-Pokalspiel gegen RWE 2015 nochmal kurz eingehen.
Ja,
weil,
bitte.
Ich war nicht im Stadion, ich war nicht da, aber das war eben eine Zeit, in der man gegebenenfalls diese ganze Wiedergeburt schon wieder in die Tonne kloppen hätte können, wenn es schief läuft. Also man muss sich das mal reinziehen, die sind am Ende dieser Saison 14. geworden, die haben das Spiel irgendwie 3:1 im Elfmeterschießen gewonnen. Aber da war gerade Trainer Frank Kramer, der der fünfte Fortuna-Trainer in 2 Jahren war, nicht mitgezählt, dass Olli Reck 2-mal Trainer war in der Zeit. Danach kam Peter Herrmann und danach Marco Kurz und dann knapp nach 3 Jahren nach Frank Meyer kam Friedhelm Funkel. Und in dieser Zeit, da hat man wirklich, also ich meine, so gut wie Fortuna jetzt gerade aufgestellt ist, das hätte man fast alles verspielt in dieser Zeit. Also man hätte wirklich fast die Fortuna wieder versenkt. Mit schlechten...
Ja, ja, wobei ich denn... Das stimmt, aber für mich war, wenn man da jetzt irgendwie Phasen einbauen will, das, was dann da 2-4, 2-5 beginnt, das endet halt in dieser Erstligasaison unter Norbert Meyer.
Ja, hast du recht.
Und das ist so diese Ära, wo halt in Düsseldorf halt irgendwie alles möglich war, wo es irgendwie eine Stimmung gab, das ist von wegen, das ist die Mannschaft dieser Stadt. Das endet nach diesem Abstieg und dann verändert sich auch allgemein im Fußball unglaublich viel. Das gehört halt zu dieser, die Bayern gewinnen jetzt alles Phase. Und ich glaube, dass viele Fans von Mannschaften in so einer Phase bricht irgendwas. Und in Düsseldorf ist dann halt diese Phase mit den diversen Trainerwechseln und den Fastabstiegen eigentlich so ein, ja, das Resultat von diesem leichten Wegbrechen. So.
Ja, völlig katastrophale Verpflichtungen. Und Kapitän bei diesem Spiel war Karim Hagi. So, das sind also nichts gegen diesen Spieler, aber es war ja wirklich, diese Mannschaft ist ja völlig auseinandergefleddert. Und da kann man nicht nur sagen, klar, also natürlich die Meier-Ära ist halt geendet, ne? Aber halt auch so bedrohlich geendet, dass es halt schon richtig in die Hose hätte gehen können.
Ja, also unabhängig davon, dass wir das jetzt nicht abschließend klären können, Jan, sind da ja schon so unterschiedliche Ebenen. Also so, klar, alles geht mit der Fortuna, das hört irgendwie dann auf mit der Meier-Ära, aber gleichzeitig ist halt eine ganz andere Zeit im Fußball eingezogen, was schon das Zuschauerinteresse angeht. Wenn du dir anguckst, was in den 90ern in der zweiten Liga für Zuschauerschnitt gewesen wäre, und das ist ja auch irgendwie so dieses, zur Fortuna geht man halt. Das ist ein ganz anderes Selbstverständnis, was da eingetreten ist irgendwie. Also der Zuschauerschnitt, da war halt einfach keine Konstanz in den Verpflichtungen und ständig neuer Trainer, aber es sind ja trotzdem in der zweiten Liga in der ganzen Zeit super viele Zuschauer regelmäßig zu Fortuna geströmt und diese Base ist auch bis heute noch da. Also ich würde das ein bisschen relativieren, dass das mit dem Abschluss der Ära Meier alles schon vorbei ist.
Nee, so. Das so meine ich das auch. Ich glaube, du hast vollkommen recht. Mhm. Also da ist auf jeden Fall was zusammengewachsen, was auch nach wie vor existiert. Ja, wie präsent ist dieser Verein, wenn man sich Aufkleber anguckt und wo sind überall Tags und wie bekennt man sich zu diesem Verein? Das will ich auch gar nicht abstreiten. Mhm. Aber vielleicht stimmt es auch nicht. Ich glaube, das ist etwas Subjektives. Ja, da in dieser Phase bricht allgemein was für mich. Und ja, die Fortuna hat natürlich davon profitiert und halt auch, was Moritz sagt, er hätte halt alles. Hätte man alles versenken können, was man sich da aufgearbeitet hat. Das stimmt halt auf jeden Fall. Mhm. Das ist dann halt auch der Verdienst von Friedhelm Funkel, das nochmal gerettet zu haben. Ja.
Aber wer saß damals bei dem Pokalspiel schon auf der Bank? Marcel Sobotka.
Ja, richtig.
Und jetzt am Mittwoch brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht in die Glaskugel gucken. Ich gehe davon aus, dass es einige Veränderungen in der Startformation geben wird. Einfach wegen den drei Spielen jetzt in der letzten Zeit. Und ich meine, was denkt ihr, wie geht's aus? Wir müssen ja jetzt keinen genauen Tipp geben. Was habt ihr für ein Gefühl?
Also mein Gefühl sagt mir, dass es dass es wieder zu einem Elfmeterschießen kommen wird. Und da ich ja Berufspessimist bin, werde ich da natürlich dann erwarten, mich innerlich dafür wappnen, dass die Fortuna da als Verlierer rausgeht.
Ach, der Pokal, der hat seine eigenen Gesetze. Das ist für mich auch ganz schwer, aber ich erwarte eigentlich, dass man das in der regulären Spielzeit irgendwie 2-1 gewinnt. Nichts Spektakuläres, aber irgendwie.
Ich glaube an einen 1-0-Sieg in der regulären Spielzeit. Aber man darf halt, was Lou gesagt hat, jetzt muss man halt gegen eine Mannschaft spielen, die sich hinten reinstellt. Das hat man zwar gegen Osnabrück und St. Pauli theoretisch auch, aber da hatte man das Glück, dass man früh Tore gemacht hat, um das dann aufzufangen. Das wird zäh. Und es kann auch ganz anders kommen. Na, da lehne ich mich aus dem Fenster hier.
Ah ja, sehr. Ich glaube jetzt einfach mal an einen Sieg nach Verlängerung. Und ich möchte nochmal abschließend sagen, dass ich froh bin, dass Fortuna gerade da steht, wo sie stehen nach einem Abstieg und nicht da, wo sie vor 5 Jahren vor und kurz nach dem Spiel gegen RWE standen.
Auf jeden Fall.
Ja, ich finde das interessant, ob da in dieser Zeit nach diesem Abstieg, wie sich das verändert hat. Ich merke halt gerade, dass es halt auch die Phase war, wo ich weggezogen bin. Mhm. Vielleicht spielt das auch damit rein, dass ich einfach nicht mehr da war.
Also ich würde dir da komplett zustimmen in deiner Einschätzung, Jan, ohne dass ich weggezogen bin. Also ich fand, dass du da auch echt einen Nerv getroffen hast. Ist halt einfach unterschiedlich, wie man manchmal so Sachen wahrnimmt. Ne?
Klar, es wird da viele Meinungen zu geben.
Ja, mit Sicherheit hängt das nicht nur mit Wegziehen zusammen, weil vielleicht hängt das auch einfach damit zusammen, mit unserem Alter.
Wir sind doch voll jung und so.
Nein, ich meine halt so einfach, dass man halt sagt, so man kommt mit dieser Mannschaft
aus der vierten Liga.
Ja, ja. So. Man hat natürlich als Kind irgendwie auch schon die erste Liga gesehen, aber so richtig, so dass man gemerkt hat, so ich werde da nicht von meinen Eltern mitgenommen, sondern wir gehen selbstständig hin, es macht Spaß und man identifiziert sich damit. Und diese Phase ist halt dann vielleicht wirklich vorbei.
Ja, das stimmt. Das ist
definitiv. Und das hat aber mit Sicherheit auch was mit unserem Alter zu tun, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja. Ja, ich merke das ja auch, dass früher konnte ich mir nicht vorstellen, dass halt irgendwer Sitzplätze gut finden kann. Ich bin mittlerweile im Alter, wo ich denke, Sitzplatz ist eigentlich ganz gut.
Ja. Ja, also über Sitzplätze und Zuschauer generell in den Stadien und alles weitere rund um die Fortuna werden wir uns auf jeden Fall auch nächstes Jahr wieder kümmern. Für euch, für uns.
Für alle. Ja, ich glaube, wir sind an einem gewissen Ende angekommen. Uns bleibt Danke zu sagen an diejenigen, die uns schon von Anfang an zuhören und diejenigen, die dazugekommen sind. Wir freuen uns darüber, dass so viele Menschen uns mittlerweile hören und das hätten wir nicht gedacht, als wir uns dann, als diese Schnapsidee aufkam, wir machen jetzt einen Podcast. Das ist wirklich ganz fantastisch, es freut uns sehr und wir hoffen, dass es auch im nächsten Jahr so weitergeht. Wenn ihr Weihnachten feiert, dann frohe Weihnachten, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr und vermutlich hört man sich nach dem Spiel gegen Paderborn. Wenn ihr mehr wissen wollt, kurzfristig ankündigen wie unter der Woche, gibt es auf Twitter @ausexil. Ansonsten schreibt uns eine E-Mail exil@fortuna-podcast.de und wir wünschen euch alles Gute. Vielen, vielen Dank.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss.